Herr Dr. Oseros, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Oseros, seit Jahren und vor allem in der letzten Zeit hört man relativ viel leider schlechte Berichten über die Situation der Muslime im Westen, in Europa, vor allem in Deutschland. Da Sie sich mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise Sie auch direkt davon betroffen sind, möchte ich Sie darum bitten, uns zu sagen, was Sie uns aktuell darüber berichten können.
Nun, vielen Dank, dass Sie auf diese Frage immer wieder eingehen, weil sie ist doch die entscheidende Frage für die Muslime in Deutschland, wie sie hier behandelt werden und wie der Zustand ist. Man muss das jetzt vielleicht auf zwei Ebenen aufteilen. Die eine ist die individuelle Ebene und die andere ist mehr die kommunale, ja, vielleicht sogar noch eine dritte Ebene, die globale Ebene. Aber wenn wir auf die individuelle Ebene eingehen, so werden Sie kaum noch einen Tag in Deutschland finden, in dem es nicht irgendein Angriff auf eine Kopftuchträgerin gibt, ein Angriff auf ein Moslem auf der Straße. Wir haben zahlreiche Vorfälle, wo wirklich Erschreckendes passiert ist. Ich will Ihnen dazu ein vielleicht sehr aktuelles Beispiel nennen. Es gibt eine Museumsausstellung in Münster und dort wurde ein großes Werbeplakat aufgestellt. Es ging um eine Ausstellung über die Religionen und es gehört, in diesem Museum sollte die muslimischen Lebenswelten in Deutschland dargestellt werden und da auf dem Plakat waren dann vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, eine Frau mit Kopftuch, eine Frau ohne Kopftuch und dieses Frau ohne Kopftuch, obwohl das ein Riesenplakat war und direkt auch auf dieses Museum hinwies, die Frau ohne Kopftuch wurde rausgeschnitten, von wem auch immer, die Polizei ermittelt und die Museumsleiterin war schockiert, das kam in den westfälischen Nachrichten am 19.07., also es ist erst 3 Tage her. Solche Meldungen gibt es wirklich zuhauf. Wenn wir dann ein bisschen das Ganze von dieser kleineren Ebene der Einzelnen höher bringen, dann sehen wir am wiederum 19.07. hat die Tageszeitung, also die Taz, das ist eine doch sehr bekannte Zeitung in Deutschland, ein Artikel gebracht, der hieß Kriminalisierung von Musliminnen unter Verdacht. Und ich lege es mal nur den Untertitel vor. Die Untertitel heißt, Zitat, die Kriminalisierung der muslimischen Zivilgesellschaft schreitet voran. Zu oft wird der Grundsatz der Unschuldvermutung ins Gegenteil verkehrt. Zitat Ende. Und dann wird auf sehr, sehr viele Beispiele eingegangen. Und das ist die aktuelle Realität, die wir hier in Deutschland sehen, dass Muslime nicht etwa irgendeine Schuld nachgewiesen werden muss, sondern Muslime müssen immer wieder ihre Unschuld beweisen, insbesondere wenn sie zum Beispiel Kopftuchträgerin sind. Allein die Tatsache, dass sie ein Kopftuch tragen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie ihren Körper nicht offen zur Schau stellen, gerade jetzt im Sommer fällt das natürlich hier in Deutschland auf, wird als neues Hassobjekt und Sündenbock missbraucht. Und das hat schon verheerende Folgen. Hinzu kommt eine globale Situation, die wir wirklich auch mit ansprechen müssen. In dieser globalen Situation ist der Westen, wie man ihn kennt, die westliche Welt, auf einem immer deutlich werdenden, absteigenden Ast. Wir haben in Deutschland zwar zwei dominierende Nachrichten in letzter Zeit. Das eine war Corona, abgelöst von dem Ukraine-Krieg. Aber auch in diesem Zusammenhang passieren dann Dinge, die auf die Muslime hier zurückfallen. Ich will nur als ein Beispiel, das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber als ein Beispiel den Astana-Prozess nennen. Erst vor wenigen Tagen haben sich in Teheran die drei Präsidenten Russlands, der Islamischen Republik Iran und der Türkei getroffen. Und der Westen war völlig außen vor. Und da wurde unter anderem über die Zukunft von Syrien gesprochen, über die Situation des Terrorismus in der Region, aber sicherlich auch über den Ukraine-Krieg, auch wenn wir darüber relativ wenig gehört haben. Und dieses neue Aufstreben der Länder, in denen muslimische Länder, und zwar keine unbedeutenden, entscheidend beteiligt sind, in diesem Fall ja nicht unbedeutend Islamische Republik Iran, nicht unbedeutend Türkei, beides wirtschaftlich aufstrebende Länder, die, wenn sie sich zusammenschließen, die, wenn sie Kompromisse schließen, die, wenn sie immer mehr die islamische Einheit fördern, zu einer echten Macht in der Region werden könnten. All das führt zu Ängsten hier in der westlichen Welt und das müssen dann die Muslime im Land ausbaden. Wir sehen das bei jeder nur denkbaren Situation hier. Es kann sein, dass das bei einem Begräbnis ist. Immer mehr Muslime lassen sich hier begraben. Es kann sein, dass die Moscheen beschmiert werden, Köpfe von Schweinen vor die Moscheen gelegt werden. Unsere kopftuchtragenden Schwestern werden angespuckt. Teilweise werden ihnen die Kopftücher vom Kopf gerissen. Also es ist schon eine Situation, die zumindest nachdenkenswert erscheint für viele hier. Und ich sehe es und beobachte es auch in den Gemeinden. Lassen Sie mich das noch kurz sagen. Viele, viele Muslime, besonders die Hochqualifizierten, spielen mit dem Gedanken auszuwandern.
Sie haben einen Punkt in Ihren Ausführungen genannt, den ich hier einfach mehr beleuchten möchte. Und das war das siebte Gipfeltreffen der Grand Team möchte im Astana-Format. Es wurde sehr viel darüber diskutiert und gesprochen, aber von westlicher Seite her ist es so negativ beurteilt worden. Können Sie uns dazu etwas mehr erzählen?
Also die westlichen Medien haben keinerlei ernstzunehmenden Informationsgehalt bei Dingen, die sie als feindlich einstufen. Das ist nur noch Propaganda, was sie hier lesen. Ja, also über die Inhalte dieser Gespräche, die dort stattgefunden haben, habe ich in den türkischen, russischen und iranischen Medien erheblich mehr erfahren als überhaupt in irgendwelchen deutschen Medien. In deutschen Medien wird nur darüber berichtet, dass Putin ein paar Minuten länger auf Erdogan warten musste, um zu zeigen, dass da eine Diskrepanz ist. Das Treffen von Putin mit Imam Khamenei wird mit keinem einzigen Wort erwähnt, obwohl die Aussagen Imam Khameneis dort ja nun wirklich teilweise sensationellen Charakter haben. Und auch das Treffen von Imam Khamenei mit Erdogan, wo es ja auch um zum Beispiel die Zukunft der Palästinenser ging, wurde hier mit keinem einzigen Wort erwähnt. Sprich, kurz gesagt, diese Menschen hier, diese Journalisten, aber auch die Politiker stellen immer mehr fest, dass sie ins Abseits rücken. Und ich bin selbst erstaunt, wie schnell solch eine Großmacht, wie schnell solch eine Hochkultur ins Abseits geraten kann, einfach durch die eigenen Schwächen und Fehler. Das liegt daran, dass die dort sich treffenden Präsidenten ja nicht nur darum gesprochen haben, wie es in Syrien weitergeht. Das ist doch weltpolitisch betrachtet nur ein kleiner Aspekt dieser Zusammentreffen. Es ging dort auch um alternative Währungen. Und da horcht natürlich der Westen auf, weil der Westen gerät auch hier ins Abseits. Wenn man China fragen würde, auf welcher Seite stehen Sie mehr auf der Seite des Astana-Prozesses oder mehr auf der Seite der westlichen Welt? Die Antwort kennt doch jeder. Und dann haben wir auch diese ganze BRICS-Staaten, die sich immer mehr zusammenschließen. Die Islamische Republik Iran hat hier die Aufnahme auch schon beantragt. Es ist eine ja wirklich eine Zeitenwende, die hier stattfindet. Aber lassen Sie mich auf den vielleicht wichtigsten Aspekt dieses Treffens eingehen, der ja geradezu vielleicht absurd erscheint, aber in meinen Augen vielleicht zu den wichtigsten gehört. Wir haben eine Zeitenwende kultureller Art. Und diese kulturelle Art heißt, die westliche Welt hat sich so weit von der Wahrheit entfernt, so weit degeneriert, dass sie gar nicht mehr mitbekommt, was überhaupt ein Mensch ist. Ja, es geht jetzt nicht um irgendwelche Kriege oder so. Nein, es geht darum, wer oder was ein Mensch ist. Und wir haben in Deutschland jetzt die Situation, dass bald ein Gesetz durchkommt, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann, ohne jegliche weitere Prozedur, ohne medizinisches Gutachten, ohne gar nichts. Und diese Art der Denkweise, diese Art der Vorgehensweise aktuell, das wird propagandistisch so weit ausgeschlachtet, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Es gab gerade eine der berühmtesten Mode, ja, Konferenzen kann man das nennen, oder Modeschau, bei denen Männer mit Rock rumliefen und ähnliches. Man will zeigen, dass die Geschlechter sich ineinander übergehen. Und in Astana, nicht in Astana, Entschuldigung, der Astana-Prozess, in Astana hat das ja begonnen, aber in Teheran, jetzt aktuell in Teheran, haben sich drei Präsidenten getroffen von drei Ländern, die im Detail unterschiedliche Religionen haben. Ja, also die Türkei ist größtenteils sunnitisch, hat vielleicht bis zu 20% Schiiten. Die Islamische Republik Iran ist größtenteils schiitisch, hat einen kleinen Anteil Sunniten. Und Russen sind Christen, und zwar russisch-orthodoxe Christen. Aber alle drei vereint, dass sie immer noch wissen, bitte lachen Sie jetzt nicht, dass es zwei Geschlechter gibt und der eine heißt Mann und der andere heißt Frau. Und diese kulturelle Grundlage ist die Grundlage der Familie, die in allen dreien dieser Kulturen aufrechterhalten wird. Und das ist das, was den Westen im Augenblick zerstört. Die Kommentatoren in der westlichen Welt merken gar nicht, wie sie sich selbst zerstören. Es sind nicht die sogenannten Feinde, es ist nicht die Islamische Republik Iran, die hier im Westen als Hauptfeind gilt. Es ist nicht Russland, der die Ukraine überfallen hat, oder die Türkei, die als NATO-Staat jetzt mit diesen anderen beiden da verhandelt, sondern es ist der Westen selbst, der sich zerstört, indem er seine Kultur, das Menschenbild und die Familie zerstört. Und damit sind wir auch wieder bei Ihrer Eingangsfrage. Muslime in diesem Land sind mehr oder weniger die einzigen, die verblieben sind, die dieses Menschenbild versuchen aufrechtzuerhalten, die das Menschenbild bestehend aus Mann und Frau und Familie als Grundlage der Gesellschaft versuchen aufrechtzuerhalten. Selbst die katholische Kirche in Deutschland mit ihrem synodalen Weg hat jetzt dafür plädiert, dass man gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche segnen soll, was die katholische Kirche im Vatikan bisher abgelehnt hat. Aber Sie sehen, was das für eine Entwicklung ist. Die Christen in diesem Land sind nicht mehr für das Menschenbild, das die Menschheit seit Adam und Eva prägt. Auch sie geben dem Zeitgeist nach. Es sind nur noch die Muslime. Und entsprechend sind sie dem Feind, der Feindschaft der Medien, der Feindschaft aller derjenigen, die dieses Menschenbild zerstören will, ausgesetzt. Also Sie sehen, es ist auf der individuellen Ebene wie auch auf der globalen Ebene. Und das Kopftuch ist nun mal ein Symbol nicht nur für die Verhüllung der Frau, nicht nur dafür, dass sie ihre Reize nicht jedem zeigt. Es ist auch ein Symbol, dass sie Frau ist. Ja, so merkwürdig das jetzt für Ihre Hörer im Iran klingen mag, aber das ist schon was Besonderes hier in diesem Land.
Herr Dr. Osgood, wenn wir nochmals auf die Situation der Muslime in Deutschland zurückkommen wollen. Wir wissen, dass vor einigen Monaten Moscheen von Schiiten in Berlin sowie in Bremen und Münster geschlossen worden sind. Davon sind Tausende von Muslimen in Deutschland betroffen. Was haben die Muslime nun dagegen unternommen? Denn es war geplant, dass gegen diese Moscheenschließung etwas zu unternehmen.
Nun, man ist den ganz normalen juristischen Weg gegangen, also zumindest die zwei geschlossenen Moscheen in Münster und in Bremen. In Berlin gab es ja nur in Anführungsstrichen sehr drastische Maßnahmen durch Moscheedurchsuchungen, auch mit Hunden und Ähnlichem. Aber die beiden in Berlin sind noch nicht enteignet worden. Hingegen die in Bremen und Münster sind enteignet worden. Und das betrifft wirklich mehrere tausend Schiiten in den jeweiligen Städten. Und Sie müssen sich vorstellen, wir hatten jetzt Eid al-Radir, also das Radir-Fest zur Ermächtigung Imam Alis a.s. Vorher hatten wir das Opferfest. Ich weiß von Bremen, dass die armen Geschwister mussten sich dafür immer wieder Räume anmieten, weil ihre eigenen viel größeren Räume nach wie vor konfisziert sind. Sie haben den juristischen Weg eingeschlagen, aber es ist so, dass das eine politische Entscheidung ist, keine juristische. Und diese politische Entscheidung, es war ja nicht so, dass ein Richter die enteignet hat, sondern es hat sie ja letztendlich, war es das Vereinsverbot, wurde ohne richterlichen Beschluss angeordnet durch die Politik des jeweiligen Bundeslandes. Und insofern, wenn überhaupt, wird sich der juristische Prozess um Jahrzehnte hinziehen. Also das wird keine Sache von wenigen Jahren sein. Bisher hat sich diesbezüglich noch gar nichts getan. Ja, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Die in Deutschland völlig überforderte Justiz, die im Augenblick Untersuchungshäftlinge rauslassen muss, weil sie nicht dazu kommt, sie anzuzeigen. Diese völlig überforderte Justiz wird diesen Fall sicherlich ganz hinten anstellen. Und es ist eben politisch gar nicht gewollt, dass diese Moscheen wieder geöffnet werden. Und das hat eben zur Folge, dass die armen Geschwister in diesen zwei Städten versuchen halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Räume anzumieten. Wir stehen kurz vor Muharram. Das ist die Hauptveranstaltungszeit der Schiiten in Deutschland. Und ja, es ist leider so, wie wir das jetzt gesehen haben und gehört haben, dass ich im Augenblick leider keine hoffnungsvolle Aussage hier machen kann.
Haben auch die Muslime Gespräch gesucht mit den verantwortlichen Politikern in diesen beiden Bundesländern? Wenn ja, wie weit sind sie gekommen?
Nun, es ist so, die Politik blockt hier völlig ab. Es wird keinerlei Gespräche geben. Diesen Leuten wird vorgeworfen, sie würden eine Terrorismusnähe haben. Es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten eine Nähe zu Hezbollah. Und damit ist jede Gesprächsgrundlage von vornherein ausgeschlossen. Die Stimmung im Land ist auch nicht so, dass man auf diese Leute überhaupt eingehen will. Ja, die Politik hat sich voll und ganz als Vasall der USA und Israels geoutet, gar nicht jetzt bei der Islamgeschichte, sondern bei der Corona-Geschichte und auch bei der Ukraine-Geschichte ist Deutschland ausschließlich nur noch damit beschäftigt, dass man versucht, die Interessen der USA und Israels in die deutsche Politik umzusetzen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir leider, leider, leider auch als Muslime hier zu leiden haben.
Haben die Muslime nicht etwas vor, vielleicht sich an die Öffentlichkeit zu wenden, um klarzumachen, dass sie Bürger dieses Landes sind und damit auch Rechte haben?
Ja, was soll ich Ihnen da sagen? Ich komme im Augenblick wirklich nicht voran mit diesen Fragen, weil das Problem ist, viele der anderen Moscheen sind in der Situation, dass sie leider eingeschüchtert sind und überhaupt nicht mehr nach außen tätig sind. Sie haben sich nach innen verschlossen, machen nur noch ihre Dua-Veranstaltungen, sind nur noch mit den Kindern. Der Kontakt zwischen den Muslimen und der Gesellschaft ist immer mehr am Abbrechen. Die Gesellschaft hier, besonders die Politik, fördert Moscheen, beziehungsweise eine einzige Moschee in Berlin, die ich gar nicht als Moschee bezeichnen würde, bei der dann eben auch gleichgeschlechtliche Ehen stattfinden sollen und so weiter und so fort. Die Situation ist im Augenblick vertrackt und solange sich die Weltsituation nicht ändert, sehe ich es als sehr schwierig hier an.
Wie sehen Sie die Zukunft der Muslime in Deutschland?
Die Zukunft hängt sehr stark von der weltweiten politischen Entwicklung ab und natürlich auch davon, was wir aus unserer Situation machen. Im Augenblick sehe ich die Situation der Muslime so, dass sie ihre eigenen Kinder großziehen müssen. Sie müssen auf einer kulturellen Ebene eine Alternative vorstellen, wie wir sie uns vor wenigen Jahren überhaupt nicht haben vorstellen können. Ja, also dass ich hier mit der Gemeinde, die um mich herum sich gesammelt hat, mit den Geschwistern, für die ich eine gewisse Verantwortung trage, dass ich mit denen eines Tages hier auftreten würde, um zu erklären, dass die Menschheit aus Mann und Frau besteht. Wenn Sie mich das vor 5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich Sie ausgelacht. Aber in solch eine Situation sind wir gekommen. Wir müssen unseren Kindern, die von der Schule kommen, erklären, warum ein Mensch nicht 2 Väter oder 2 Mütter haben kann. Wir haben eine absurde Situation, dass selbst wir unsere Kinder nicht mehr in Schwimmbäder schicken können, weil dort jetzt mit gesetzlichen Verordnungen durchgesetzt werden, dass, entschuldigen Sie bitte, wirklich entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber dass Frauen auch mit freiem Oberkörper baden können sollen, weil das Gleichberechtigung gegenüber dem Mann sein soll. Ich komme mir selber absurd vor, wenn ich diese Dinge nenne. Ich komme mir selber wirklich lächerlich vor, wenn ich solche Beispiele nenne. Aber das ist die aktuelle juristische Situation, die wir hier in Deutschland haben. Sie betrifft ja nicht nur die Muslime. Nur bei den Muslimen fällt das eben am meisten auf, weil wir allein durch unsere Kleidung, durch unsere Hinwendung zu Gott, durch die Gebete und so immer noch darlegen, dass wir das jahrtausendealte Menschenbild, dass der Mensch aus Mann und Frau besteht, aufrechterhalten. Und diese Gesellschaft will das zerstören und Muslime wollen das aufrechterhalten. Ja, vielleicht kann man als Hoffnungsschimmer Folgendes sagen. Muslime sind die einzige ernsthaft verbliebene Hoffnung für dieses Land. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz für dieses Land.
Vielen Dank, Herr Dr. Ozogoz, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.